Okay, wir sind auf Sendung. Herzlich willkommen mal alle. Es haben sich ja schon ganz viele auf die Session heute gefreut. Großes Kompliment an die Teilnehmenden. Es sind ganz viele Fragen im Vorfeld eingegangen und entsprechend wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung, dass wir darauf eingehen. Und unser Referent heute hat uns das auch versprochen, dass er auf die Fragen eingeht. Wir hatten die ja auch nochmal zusammengestellt. Ich möchte kurz mal unseren Referenten vorstellen. Das ist Professor Dr. Ulf Ehlers, seit 2 Tagen, wie ich erfahren habe, in neuem Job. Er ist nämlich jetzt Vizepräsident der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg und dort zuständig für Qualität in der Lehre, was natürlich absolut zum Thema passt. Und hat dort auch noch eine Professur für Bildungsmanagement und lebenslanges Lernen, was perfekt zum Thema passt. Also quasi eine Professur zum Thema. Vielleicht kurzen streifen wir nochmal die Themen und dann übergebe ich auch gleich an Ulf. Es sind ganz viele Themen eingegangen. Wir haben versucht, die alle zu lesen. Ich will nur kurz ein paar Aspekte, die im ISAPET eingingen, sammeln. Das war zum Beispiel, ob soziale Ungleichheit entsteht dadurch, dass Menschen unterschiedlich befähigt sind, für ihre eigene Qualität des Lernens Verantwortung zu übernehmen. Wie wir Menschen qualifizieren können, dafür Verantwortung zu übernehmen. Wie wir über Lebensphasen differenzieren können. Was Lernen überhaupt ist. Dann gab es einen Blogbeitrag, wo das Lernen quasi ins Grundgesetz mit reingenommen werden sollte, wie in der Verfassung. Da gab es Referenzen auf die amerikanische Verfassung. Und es war auch der Vorschlag, E-Portfolios einzusetzen, um das zu dokumentieren, bis hin zur provokanten Frage, ob eigentlich jeder Lerner lernen muss, also ob Lernen überhaupt wirklich so wichtig ist. Ja, mit den ganzen Fragen, da gehen wir am Ende drauf ein. Die Struktur ist so, Ulf Ehlers wird ungefähr 20 Minuten Input machen. Und wir wollten nicht einen Input vor ins Netz stellen, den keiner mehr angucken kann oder manche doch, manche nicht. Deshalb haben wir uns entschieden, wir machen einen kurzen Input und anschließend hat er versprochen, geht er auf die Fragen ein mit ein paar Folien und wir nehmen Fragen heute an. Hier auch in der Session per Chat und auch gerne per Wortwahl. Darüber haben wir auch diskutiert. Okay, Ulf Ehlers, ich übergebe an dich und wir sind ganz gespannt und gehen nachher wieder in die Moderation dann. Bis dann.
Ja, prima. Guten Tag. Von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe den Open Course schon verfolgt, die ganze Zeit und auch hier und da meinen Beitrag geleistet, und finde das eine ganz, ganz spannende Veranstaltung und möchte auch nochmal ein großes Kompliment an die Veranstalter und Organisatoren und an alle Helfer und Moderatoren loswerden. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Initiative. Und ich freue mich, das zu unterstützen auf unterschiedlichen Wegen, unter anderem auch auf diesem ganz tolles Stichwort von dir, Claudia, eben. Herzlichen Dank auch nochmal für die Ankündigung und die Anmoderation. Ganz tolles Stichwort, lebenslanges Lernen als Grundbedürfnis. Vor 12 Jahren habe ich eigentlich in meinem allerersten Forschungsprojekt damals noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter die Gelegenheit gehabt, in einem Projekt mitzuarbeiten. Und das Projekt hieß L3, lebenslanges Lernen. Und der Foliensatz, den ich heute benutzt habe, beziehungsweise das Template, das Design der Folien, das geht noch auf dieses Projekt zurück. So lange sind die Überlegungen schon zu diesem Thema. Das Projekt hieß L3, lebenslanges Lernen, Weiterbildung als Grundbedürfnis. Und genau darum ging es. Es ging damals darum, eine sogenannte nationale Bildungsinfrastruktur aufzubauen für Lernerinnen und Lerner von der Schule bis zur Bahre, könnte man quasi sagen. In multimedialen Lernzentren, neuen multimedialen Lernzentren konnten Lernerinnen und Lerner damals lernen. Und es wurde versucht, Bildungsakademien und Universitäten und Industrie- und Bildungsinhalteanbieter alle zusammen in eine große Lerninfrastruktur mit einzubinden. Das Thema heute: Gut lernen für die Zukunft, lernen für eine gute Zukunft. Was hat es damit auf sich? Qualität im lebenslangen Lernen. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, wo das lebenslange Lernen herkommt, natürlich, was es ist, was für Haken und Ösen es hat. Und ich möchte darauf eingehen, was es mit dem Thema Qualität eigentlich auf sich hat und wie Qualität für lebenslanges Lernen, für lebensbegleitende Lernprozesse verstanden werden kann. Zunächst mal, denken Sie mal über sich selber nach. Wie empfinden Sie eigentlich das lebenslange Lernen? Was ist für Sie, die Prozesse, an denen Sie merken, oh, hier muss ich jetzt mich weiterentwickeln, hier muss ich jetzt etwas updaten, mein Wissen aktualisieren, meine Professionalität, vielleicht an meiner Professionalität arbeiten, das auffrischen. Wie finden Sie das eigentlich? Fühlen Sie sich dabei gezwungen oder fühlen Sie sich dabei so, dass Sie sagen, ich genieße das eigentlich? Oder mal so, mal so. Denken Sie mal über Ihre eigenen lebenslangen Lernprozesse nach. Wir werden später noch darauf eingehen, dass es ja eigentlich vielleicht beides sein kann. Einerseits kann Lernen manchmal ein Genuss sein, wenn man und Frau sich dabei, wenn man dabei sein Fähigkeitskonzept erweitern kann, wenn man dabei neue Erfahrungen machen kann. Andererseits ist es so, dass wir im lebenslangen Lernprozess oftmals auch den Eindruck haben, Mensch, wir müssen uns ja weiterentwickeln. Ansonsten können wir gar nicht mehr teilhaben an unserem Arbeitsprozess, an unserer Organisation, in der wir arbeiten oder vielleicht auch überhaupt am gesellschaftlichen Leben. Denn permanentes Update des Wissens ist heutzutage eine fast schon paradigmatische Überzeugung, der wir alle nachgehen müssen. Die Fragen, die ich an den Anfang gestellt habe, gehen sehr, sehr stark in Richtung der Individualisierung des Lernens. Müssen wir, jeder und jede für sich, selbst in Zukunft die Qualität sichern, da lebenslanges Lernen ja prinzipiell eigentlich zu vielfältig und verschieden sein kann, um überhaupt einen allgemeinen Ansatz dafür zu machen. Die Qualität ist also jeder für sich selber verantwortlich gewissermaßen. Oder müssen Bildungsangebote und Anbieter dafür sorgen, dass lebenslanges Lernen genau dazu passt, was ich brauche, und sich dabei um eine gute Qualität kümmern? Und vielleicht liegt ja die Wahrheit auch in der Mitte. Und kann man eigentlich überhaupt noch von so etwas wie einer objektivierbaren Bildungsqualität reden beim lebenslangen Lernen? Das waren Fragen, die ich an den Anfang gestellt habe, auch an den Anfang meiner eigenen Beschäftigung mit dem Thema. Zunächst mal ist es ja so, wenn wir über Individualisierung reden, der hier abgebildete Richard Sennett hat irgendwann 2001 oder 1998, glaube ich, gesagt, dass im Laufe einer normalen Arbeitsbiografie wir 4 bis 7 Mal unser gesamtes Wissen austauschen, so dass also quasi am Ende einer Berufsausbildung, am Ende eines Studiums, wir eine gewisse Zeit lang, eine gewisse kurze Zeit, ich glaube, IBM hatte 2004 mal errechnet, genau 6 Monate kann ein Absolvent einer Hochschule bei IBM in der Software Development Abteilung arbeiten, bevor das Wissen dieses Absolventen sich einmal komplett erneuern muss. Und natürlich ist es auch so, dass diese Hochrechnungen wahrscheinlich oft mal etwas populär oder popularistisch gemacht werden. Trotzdem bleibt festzustehen, dass während 1974, wie hier gesagt, noch 80% aller Arbeitsverhältnisse als normal, Vollzeit und unbefristet eingestuft werden konnten, es 2004 noch weniger als 60% waren. Arbeitsprozesse werden immer episodischer, sequenzieller. Wir ändern öfter den Beruf und innerhalb eines Berufes ändert sich öfter die Anforderung und der Wissenskorpus, den wir brauchen, um diesen Beruf ausfüllen zu können. Nun, das Lernen auf Vorrat scheint out zu sein und das lebensbegleitende Lernen die Lösung für diese Problematik. Ich denke, jeder von Ihnen benutzt Google und wenn Sie mal darüber nachdenken, was für eine Version von Google Sie benutzen und das gerade mal tun, dann kommen Sie wahrscheinlich relativ schnell dahin, festzustellen, dass Google eigentlich gar keine Version benutzt, sondern dass Google eben einen sogenannten Perpetual Beta Status promoted, also einen Status, in dem nie sozusagen eine Version fertiggestellt wird und dann die nächste Version, das nächste Release folgt, sondern in dem permanent an der Verbesserung des Services gearbeitet wird. Google sagt selber, mit jeder Suchanfrage wird der Suchalgorithmus, gerade wenn man angemeldet ist und ein Profil dort hat, für das eigene Profil verbessert, mit allen Schwierigkeiten, die das auch haben kann. In letzter Zeit wird das auch viel diskutiert und auch zu Recht. Trotzdem ist es eine gute Analogie für das Lifelong Learning, denn das Lifelong Learning ist im Grunde genommen auch ein Zustand des Permanent or Perpetual Better, wie ihn Google erfunden hat. Im Lifelong Learning geht es darum, dass permanent neue Qualifikationsanforderungen von mir bewältigt werden. Und wie ich in der Eingangsfrage schon festgestellt habe, kann das zum Teil natürlich aus Genuss erfolgen, es kann zum Teil aber auch aus Zwang erfolgen. Wenn man sich einmal damit beschäftigt, was für Konzepte in der Bildungswissenschaft es gibt, die uns dabei helfen, verstehen zu können, was solche lebenslangen Lernkompetenzen oder Bewältigungsstrategien eigentlich sein können, dann stößt man relativ schnell darauf, dass heutzutage, und das ist auch eine große Debatte in allen möglichen Bildungsorganisationen, es weniger darum gehen kann, dass wir Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und auch unseren Adult Learners, unseren erwachsenen Lernenden, das Wissen vermitteln, was sie brauchen, sondern dass aufbauend auf dem Wissen wir auch Anwendungswissen, wir auch Skills und Kompetenzen und letztendlich Professionalität vermitteln müssen. Und in dieser Professionalitätstreppe, die hier im Zentrum des Bildes steht, die von Wild 2006 entwickelt wurde, aufbauend auf einer Dateninformationstreppe von Nord, glaube ich. Da kommt das ganz gut zum Ausdruck. Und man sieht auch, dass die Dichotomie, die oftmals aufgemacht wird in Debatten, wo gesagt wird, naja, also wir können uns nicht nur darum kümmern, Probleme zu lösen und Wissen anzuwenden und Kompetenz auszubilden. Wir müssen auch Wissen erstmal vermitteln. Man sieht sehr, sehr gut an dieser Treppe, die ja im Grunde genommen diese Konzepte ein bisschen verbindet, dass nur dort, wo Informationen und Wissen vermittelt werden, auch Fähigkeiten und Handlungen letztendlich ermöglicht werden, die dann zu Kompetenzen sozusagen werden können. Und wenn man die Standards in einer Profession dann kennt, auch letztendlich zu Professionalität reifen können. Kompetenzen, und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, gerade im Leben. Lebenslangen Lernkontext sind immer dadurch definiert, dass sie erfolgreiches Handeln in einer prinzipiell ungewissen Zukunft ermöglichen, also in einer zieloffenen, ungewissen Zukunft. Und man sieht sehr, sehr schnell, dass es also gar nicht so sehr darum gehen kann, wenn man lebenslange Lernprozesse befördern möchte, dass man einen fixen Kanon an Wissen ausschließlich vermittelt, sondern dass es auch darum gehen muss, weiterzudenken, darüber hinauszugehen. Und in einem Konzept, was ich hier auch noch einbringen möchte, von Donald Schön, das Konzept des Reflective Practitioners, wird so schön gesagt, dass es darum gehen muss, Bildungsorganisationen heutzutage zu sogenannten Reflexionslaboratorien auszubauen. Es geht hierbei darum, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern es geht darum, an Handlungsstrategien zu arbeiten und an der Reflexion meiner eigenen Handlungsstrategien zu arbeiten. Und zwar genau an den Handlungsstrategien, die ich mir ausdenke, in dem Moment, wo ich auf ein Problem treffe. Und dadurch zu Reflexionsprofis meiner eigenen Handlungsstrategien zu werden, und insofern vorbereitet zu sein auf ungewisse, Momente, auf ungewisse Situationen in einer ungewissen Zukunft letztlich. Also alles das, was mit lebenslangem Lernen zu tun hat. Lebenslanges Lernen ist in wirklich aller Munde heutzutage, angefangen von der EU, die sagt, wir müssen zum erfolgreichsten Wirtschaftsraum werden zwischen USA und Afrika, und Asien. Und es gibt einen breiten, breiten Diskurs. Es wird gesagt, das Bildungssystem ist zu frontlastig, die Halbwertszeit von Bildung nimmt ab, mehrfache Berufswechsel werden notwendig und natürlich deswegen immer wieder notwendige auch Lernphasen. Und der Bundestag mit seiner Expertenkommission, die 2004 einen Endbericht zur Finanzierung des lebenslangen Lernens vorgelegt hat, sagt natürlich, dass das auch für Wachstumsförderung notwendig ist, das lebenslange Lernen, das Updaten and Upskilling der Erwerbsbevölkerung. Das ist die individuelle Beschäftigungsfähigkeit und die Teilhabemöglichkeiten eröffnet und verstärkt. Und natürlich ist das lebenslange Lernen auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zu sehen. Wir werden älter, der Anteil der Älteren über 50-Jährigen am Erwerbspotenzial wird im Jahr 2020 einen Zuwachs von über 50% erfahren. Da ist natürlich dann das Problem, dass die unterdurchschnittliche Partizipation Älterer an Weiterbildungsmaßnahmen ihrer Beschäftigungsfähigkeit im Wege steht. Also ein großes Problem, vor dem wir hier stehen. Und das wird noch ein bisschen verschärft durch gesellschaftliche Modernisierungsprozesse. Wir haben eine zunehmend Auflösung von starrer Berufssysteme. Es gibt quasi einen Abschied. Einen schleichenden Abschied könnte man sagen vom Berufekonstrukt als qualifikatorischer Fundierung, also als ein Konstrukt, wo man sagen kann, wenn wir in unseren Ausbildungsgängen immer darauf achten, dass Schuster Schuhe machen und dass Produktmanager Produkte managen, dann bilden wir sie genau richtig aus für ihren Beruf, dann haben sie genau die richtige Qualifikation. Das ist aber nicht so, denn Berufe wandeln sich, Berufsprofile wandeln sich, Märkte wandeln sich, sodass Produkte immer wieder neu erfunden werden müssen, sodass im Grunde genommen, und das ist hier am dritten Punkt, dass im Grunde genommen, dritter Punkt auf der Folie, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren eigenen Arbeitsplatz wie ein Unternehmen managen müssen. Voss und Pongratz sprechen da von dem Wandel von verberuflichten Arbeitnehmerinnen zum verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmer. Und das drückt es eigentlich ganz gut aus. Das Stichwort Employability, und zwar nicht als Berufsfähigkeit, sondern als Beschäftigungsfähigkeit, die auch vor dem Hintergrund starker Wandel zu sehen ist. Und auch eine Fähigkeit ist, die mich immer wieder befähigt, beschäftigungsfähig zu sein. Nicht nur für einen Beruf, sondern eben prinzipiell am Arbeitsmarkt teilzunehmen, ist ein sehr, sehr breit diskutiertes Konzept auch und auch ein etwas bestimmendes Konzept für Bildungsdebatten, wenn wir an den Bologna-Prozess beispielsweise denken im Hochschulbereich. Dort wird sehr, sehr viel normativ letzt begründet über das Stichwort und mit dem Stichwort Employability. Lebenslanges Lernen, es gibt unterschiedlichste Definitionen. Letztlich geht es darum, das Lernen über die Lebensspanne zu beschreiben. Es ist natürlich so, dass es dabei ganz klar über die Institutionen, die üblichen Institutionen des Lernens wie Schule, Berufsausbildung hinausgeht, in den Lebensalltag von Berufstätigen hinein, in die Fort- und Weiterbildungsbereiche hinein, aber nicht nur, und wie hier unten auf der Folie angemerkt wird, nicht nur im formalen Qualifikationsbereich, also dort, wo wir lernen, beispielsweise um formale Qualifikationen, rechtsverbindlich zertifizierte Qualifikationen zu bekommen, sondern auch in dem Bereich, in dem wir informell lernen, also für uns lernen, lernen im Lebensverlauf, dann, wenn wir in der Freizeit oder sozusagen aus eigenem Interesse heraus, aus eigenem Antrieb lernen und auch im nonformalen Bereich, also in dem Bereich, wo wir zwar organisiert, fremd organisiert vielleicht sogar lernen, aber dies ohne formale Zertifikate, ohne formale Qualifikation tun. Also lebenslanges Lernen bezieht sich auf die gesamte Breite. Und natürlich ist es so, dass wir bereits sehr, sehr guten Zugriff, sehr, sehr gutes Verständnis davon haben, wie Menschen motiviert oder demotiviert sein können oder teilnehmen können an formalen Bildungsveranstaltungen, aber letztendlich wir sehr, sehr am Anfang stehen, im Grunde genommen, zu verstehen, wie wir den informellen Lernbereich, den Lernbereich nämlich, der im lebenslangen Lernprozess eine große Rolle spielt, eine zunehmend größere Rolle spielt, wie wir diesen Lernbereich nutzen und auch stimulieren können. Jay Cross, ein amerikanischer, ja, war er mal ein amerikanischer, ich sage immer gerne ein amerikanischer Guru im Bereich informelles Lernen, hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Informal Learning, hat viele Unternehmen beraten. Der sagt immer, dass 80 Prozent aller Bildungsbudgets für formale Lernveranstaltungen ausgegeben werden, für das formale Training, dass aber nur 20% des tatsächlichen Lernens dort in diesen formalen Trainings stattfindet, während 80% des Lernens in informellen Bereichen stattfindet und die nur zu, so seine Schätzung, 80%, zu 20%, Entschuldigung, überhaupt finanziert werden. Das heißt, wenn wir in einer Organisation, in einem Unternehmen, in einem Leben im Grunde genommen darauf hinwirken möchten, dass wir die informellen, lebenslangen Lernprozesse, die einen großen, großen Teil einnehmen, unterstützen möchten, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir Verknüpfungen hinbekommen zwischen informellen Prozessen und formellen Prozessen. Beschäftigt sich man sich abseits von der Ebene von Definition ein bisschen mehr mit einer bildungswissenschaftlich fundierteren Sichtweise, dann ist es natürlich so, dass lebenslanges Lernen nicht erst ein Stichwort ist im bildungswissenschaftlichen Bereich, in dem seit es sozusagen auch im bildungspolitischen Bereich ein Stichwort ist, sondern Lernen passiert natürlich immer ein Leben lang und Lernen passiert auch auf voller Breite. Lernen oder Bildung, eigentlich im tieferen, im weiteren Sinne, hat das Ziel, Partizipation zu ermöglichen, Partizipation zu erhalten oder in pädagogischen Interventionen natürlich auch Partizipation wiederherzustellen, dort, wo Partizipation gefährdet ist. Und es geht dabei immer um diesen dreifachen Bezug eigentlich, um den Bezug des Individuums zu einem Gegenstand, Mathematik, um den Bezug des Individuums zu sich selber und um den Bezug des Individuums zur Gesellschaft. Und dann nochmal natürlich um den Bezug dieser einzelnen Relationen untereinander auch. Lernen, dabei geht es, um mit Holzkamp zu sprechen, einem meiner Lieblingsbildungstheoretiker, Lernen, dabei geht es darum, Grenzen zu überwinden. Es geht dabei darum, Handlungsbarrieren zu überwinden. Es hat oft zu tun mit einer Handlungsproblematik. Ich stoße an ein Problem, ich komme nicht weiter. Und dann kann ich diese Handlungsproblematik durch Lernen lösen. Ich kann diese Barriere überwinden, meine Handlungsbarriere überwinden. Und Lernen ist nicht immer das Gleiche wie Erfahrungen machen, sondern Lernen ist letztlich auch, und das bezieht sich auch auf eine Frage, die kam, im Vorfeld gestellt wurde. Lernen kann man oder sollte man vielleicht auch, oder es macht vielleicht Sinn, in unserer Gruppe zumindest diskutieren wir so darüber, Lernen auch von Erfahrung abzugrenzen. Natürlich lernt man durch Erfahrung immer auch, das nennen wir aber eher ja, Lernen durch Mitlernen oder inzidentelles Lernen. Ja, lebenslanges Lernen nach Holzkamp, es geht darum, mehr Weltverfügung zu erlangen und mehr zu gestalten. Und letztlich sieht man an diesen ja etwas tiefer liegenden Definitions- oder Beschreibungsversuchen auch, dass bildungswissenschaftliche Lernen als ein Prozess gefasst ist, in dem es per se eigentlich darum geht, auch einen lebenslangen Lernprozess sozusagen zu gestalten. Die Eigenschaften des lebenslangen Lernens sind vielfältig. Zum einen wird gesagt, Lernen findet zunehmend mehr in Lerngemeinschaften statt. Lebenslanges Lernen, gerade wenn es in den informellen Bereich geht, findet oftmals dadurch statt, dass ich andere treffe, die sich für den speziellen Bereich, für den ich mich interessiere, auch interessieren und wir voneinander miteinander lernen können. Wir haben eine Studie gemacht in einem Unternehmen, wo wir eigentlich die Intention hatten, ein ganz, ganz tolles Support-Hilfe, ein Software-Support-System zu entwickeln, wo man mit ganz, ganz tollen ganz einfachen Handgriffen im Computer Knöpfe drücken konnte und direkt mit einer Hilfe zu seinem speziellen Problem im Sekretariatsbereich beispielsweise oder auch im Steuerbereich oder so verbunden wurde. Und wir haben im Vorfeld eine Studie gemacht, wie behelfen sich eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens und letztlich hat sich dabei herausgestellt, bevor ein Hilfeversuch über die Softwarehilfe oder über Software verfügbare Hilfe gemacht wird, wird immer gleich erstmal eigentlich der nächste Kollege gefragt oder der nächste Bekannte. Das heißt, diese soziale Komponente, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, um zu lernen, um zu helfen, um sich informieren zu lassen auch, ist eine ganz, ganz besondere. Und lebenslange Lernprozesse haben oftmals damit zu tun, dass wir in Gemeinschaften lernen und dann natürlich über die Community of Practice Konzepte wird es sehr, sehr schön abgebildet, dass wir zunächst peripher sind in dieser Gemeinschaft mit unserem Wissen, mit unseren Kompetenzen, mit unserem Verständnis und dann nach und nach über die Zeit und über die Interaktion immer weiter ins Zentrum dieser Gemeinschaft vorrücken. Lebenslanges Lernen findet immer und überall statt und in unterschiedlichen Kontexten und natürlich nicht nur im Klassenzimmer und Seminarräumen. Das könnte man vielleicht als das zweite Grundgesetz des lebenslangen Lernens bezeichnen. Und man sieht daran, dass es sich natürlich entgrenzt gewissermaßen, dass Bildungs- und Lernprozesse sich entgrenzen in dem Sinne, dass sie aus Bildungsinstitutionen herauskommen, aber auch über Bildungsinstitutionen hinaus passieren natürlich. Was wir vielfach sehen, ist auch, dass gerade im Zeitalter natürlich von Google oftmals Lernende zu Lehrenden werden, nämlich indem sie Materialien bereitstellen, mit denen andere dann wiederum lernen, über Blogs, über Beiträge in Communities, in Foren, über Wikis, in denen zusammen geschrieben wird und dann anderen das zur Verfügung gestellt wird. Lernende organisieren also Materialien. Es geht dabei auch darum, dass man sich an dem ganzen Lernprozess beteiligt und nicht nur als ein Konsum, einer Konsumhaltung sozusagen partizipiert davon, was andere zur Verfügung gestellt haben, sondern dass man sich beteiligt, dass man partizipativ interagiert in einem kontinuierlichen Produzieren, Bereitstellen und auch im Konsumieren dessen natürlich, was andere bereitstellen. Also diese berühmte Verbindung von Konsumieren und Produzieren verstärkt sich in stark bei lebenslangen Lernerinnen und Lernern sehr, sehr stark. Lebenslanges Lernen ist informell und nicht formal, natürlich aber auch formal, aber es geht weit über formale Zusammenhänge hinaus. Lernen findet informell statt, nicht formal, zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Freizeit. Es ist nicht nur Lehrenden, es ist nicht nur institutionenorientiert, sondern geht weit darüber hinaus. Lebenslanges Lernen findet natürlich dann schließlich und fünftens lebenslang statt. Es ist multiepisodisch und nicht an Bildungsinstitutionen gebunden. Es gibt, und damit komme ich nochmal zum Eingangsstatement zurück, es gibt eine schöne Aufschlüsselung von Seiters und Kade eigentlich 1998. Sie sagen, dass man lebenslanges Lernen eigentlich auf drei unterschiedliche Arten verstehen kann. Einmal zwischen Emanzipation und Obligation. Das ist das, wo wir sagen, einerseits ist lebenslanges Lernen eine Möglichkeit. Wir können unsere Fähigkeiten und unsere Weltverfügung gewissermaßen permanent erweitern. Wir haben Medien dazu, um an Wissen zu kommen. Wir haben Medien dazu, um in Kontakt mit anderen zu kommen. Auf der anderen Seite dadurch, dass wenn alle Menschen das tun und lebenslanges Lernen immer mehr auch geschieht, dadurch wird lebenslanges Lernen auch zu einem Zwang letztendlich. Denn ich muss in diesem Fluss weiter sozusagen mitschwimmen, ansonsten bin ich schnell abgehängt. Eine zweite Perspektive ist die, dass man lebenslanges Lernen auch verstehen kann als einen Prozess, Risiken im Leben zu vermeiden. Auf der anderen Seite aber dadurch, dass ich viel lebenslang lerne und dass viele lebenslange Lerner sich permanent weiterentwickeln, werden auch wieder neue Risiken erzeugt. Und drittens kann man lebenslanges Lernen, und so sagen Seiters und Kade, auch so verstehen, dass man sie es versteht als ein Medium genussfähigen Gegenwartsbezugs. Und da kommen wir im Grunde genommen wieder zum Anfangsstatement mit, in dem ich gefragt habe, sehen Sie lebenslanges Lernen eigentlich, und das vielleicht nochmal an alle, die sich etwas später zugeschaltet haben, eigentlich als etwas, was Ihnen Genuss bereitet, oder für empfinden Sie es als einen permanenten Zwang und Sie fühlen sich so, als würden Sie eigentlich immer hinterherhängen? Kommen wir zum Thema Qualität. Wenn wir sagen, lebenslanges Lernen befördert eigentlich informelle Kontexte und informelle Kontexte befördern lebenslanges Lernen. Lernen findet also viel außerhalb von Institutionen statt. Lernen findet viel innerhalb von Unternehmen am Arbeitsplatz, aber ohne formalen Bezug statt. Dann haben wir es zu tun mit offenen Lernformen. Und die Frage ist natürlich, passen offene Lernformen auf geschlossene Institutionen? Passt das informelle Lernen auf die formalen Institutionen? Gibt es da Verbindungen? Kann man Verbindungen herstellen? Wie könnte das funktionieren? Und das ist deswegen eine interessante Frage für die Qualität, weil viele Qualitätskonzepte sich letztendlich natürlich auf ihren Kontext beziehen müssen. Ein Qualitätsstandard kann nur ein Qualitätsstandard für das Leseverhalten der Schule in der 6. Klasse sein, aber nicht ein Qualitätsstandard für Leseverhalten im gesamten Schulsystem, in allen 3 Schul- oder 4 Schulformen, die wir haben und vielleicht sogar noch an der Universität, so dass letztendlich Qualitätsstandards, Qualitätsverfahren immer darauf hinabzielen, einen bestimmten Status quo sozusagen im Hintergrund als konzeptuelle Folie mitzudenken eigentlich. Wenn wir uns mal anschauen, wie wir Qualität verstanden haben, und ich habe hier jetzt mal sozusagen eine Differenzierung eingeführt, eine Polarisierung eigentlich eingeführt, in der ich gesagt habe, auf der linken Seite sehen Sie das, was ich als Qualität in geschlossenen Systemen verstehen würde. Qualität, so wie wir es vielleicht bislang formell oder formal gedacht haben. Qualitätsentwicklung, Evaluation, Bewertungsverfahren, Evaluationsverfahren. Und auf der anderen Seite eine Situation, in der wir über lebenslanges Lernen, multikontextuell, episodisch in unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen lebensbiografischen Phasen sprechen. Und man mal versucht, diese beiden Charakteristiken, die Charakteristiken dieser beiden Bereiche gegenüberzustellen, dann sieht man, dass dort schon eigentlich eine Herausforderung für Qualitätssysteme besteht. Qualitätssysteme werden oftmals heutzutage gedacht im Sinne von Kontrolle, also es geht um Fehlerfinden. Es geht darum, eine Qualitätssicherung zu machen, also eine Analyse auf einem bestimmten Qualitätsniveau herzustellen. Es geht darum, Qualität zu managen, also Organisationsprozesse gemäß Qualitätsindikatoren zu bestimmen und zu managen, etc. etc. Auf der anderen Seite haben wir es zu tun mit einem lebenslangen Lernprozess, den ich hier als Lernen 2.0 sehr, sehr populistisch bezeichnet habe, in dem wir sehen, dass es wenig vorab definierte Inhalte gibt. Wie soll also etwas gesichert werden, Fehler gesichert werden? Es sehr, sehr heterogene Lernprozesse gibt. Lernen findet viel außerhalb von Institutionen statt, informell und nonformal. Wie soll dort Qualität gesichert werden? Wie soll Qualität gemanagt werden? Die Frage ist auch, wer bestimmt eigentlich die Qualität von lebenslangen Lernprozessen? Wer macht das eigentlich letztendlich? Ist das ein externer Qualitätsanspruch, der das bestimmt, also irgendein Standard, den irgendjemand entwickelt, eine Kommission, eine Bundesregierung, eine Landesregierung, ein Institut für Schulentwicklung oder eine Schule selber, oder bestimmt die Qualität eigentlich derjenige, der letztendlich sie verwendet, also das Lernergebnis verwendet, also der Lernende, der Mitarbeiter in der Organisation. Die Folie funktioniert leider nicht, weil ich vorab das noch in ein PDF umgewandelt habe. Aber auf jeden Fall ist es so, dass bei dieser Folie gezeigt wird, wie sich formelle Konzepte von Qualität und informelle Konzepte von Qualität unterscheiden. Und ich möchte es nur einmal ganz kurz vielleicht charakterisieren. In unserer traditionellen Auffassung wird die Qualität eines Lernprozesses oftmals bestimmt durch Lehrende. Es wird oftmals bestimmt anhand von vorgegebenen Inhalten und festgelegten Curricula. Es werden vorgegebene Kursstrukturen zugrunde gelegt. und die Aneignungsprozesse werden überprüft, während auf der informellen Seite eigentlich Konzepte von Qualität stehen, in denen es darum geht, dass ich von meinen Peers bewertet werde und ich auch meine Peers, also meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich vielleicht zusammen in informellen Lernprozessen stehe, ihnen Anregungen gebe und mich von anhand derer sozusagen Benchmark und auch meine Qualitätseinschätzung entwickle. Die Qualitätseinschätzung bezieht sich eher darauf, was für Lernerlebnisse ich als Lernender habe, bezieht sich darauf, dass wir versuchen, über E-Portfolios und Lerntagebücher und mehr auf Kommunikation achten und auf Interaktion achtend, die Qualität von Lernen einzuschätzen. Insgesamt, und damit komme ich auch schon fast zum Schluss, könnte man sagen, wenn man mal versucht, eine Methodensammlung für die Qualität von lebenslangem Lernen sozusagen zu machen, dass man auf Qualitätsmethoden kommt, die sehr, sehr stark auf Peer-Review und Peer-Learning, Peer-Bewertungsverfahren abzielen, auf Netzwerke, die sich gegenseitig auch im Internet gerade über Social Recommendation bewerten, auf Reflexionsverfahren, die darauf basieren, dass ich mit Mitlernenden zusammen in einen Zusammenhang, in eine Interaktion darüber trete, was für Lernprozesse ich durchgeführt habe, was für Strategien ich angewendet habe. Es geht also mehr um soziale Validierungskonzepte und weniger um prädefinierte, präskriptive Abarbeitung von Standard bei Qualitätsfragestellungen. Lernende und haben insofern eine sehr, sehr hohe Verantwortung für den eigenen Lernprozess. Und natürlich ist diese Verantwortung, und da sind wir wieder bei Seiters und Kade, auch ein Risiko, denn man muss sozusagen auch die Fähigkeit, Mann und Frau muss auch die Fähigkeiten dazu haben, so selbstgesteuert, so selbstorganisiert den eigenen Lernprozess vorantreiben zu können und die Qualität einschätzen zu können. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir in einigen Forschungsprojekten und daher sozusagen war für mich dieses Thema auch so interessant, immer mehr versuchen, die Fragen zu beantworten, wie kann man in formalen Bildungsprozessen, beispielsweise in der Universität, das Thema User-Generated Content, offene Lernumgebung, Open Educational Resources einzubringen, die alle letztendlich darauf basieren, dass der ursprüngliche Expertenansatz von Qualitätsbewertung, von Wissensvermittlung aufgebrochen wird zugunsten einer höheren Nutzerinnen und Nutzer, also Lernerinnen und Lernerbeteiligung und Verantwortung. Gut, damit komme ich erstmal zum Schluss und wollte jetzt auf dieser Folie und auf der nächsten Folie nur einmal kurz einige ausgewählte Kommentare und Fragen zeigen, die im Vorfeld bereits im Blog gesammelt wurden. Also hier geht es um die Chancengleichheit. Dann geht es darum, wie kann man es eigentlich schaffen, überhaupt den Überblick zu behalten, zu wissen, was man lernen soll. Was ist, wenn man gar nicht lernen möchte? Und eine zweite Folie. Muss man beim lebenslangen Lernen nicht sowieso in Phasen differenzieren? Also 16-jährige Schülerinnen und Schüler lernen anders als 65-Jährige, natürlich. Und Lernen muss erstmal ein Bedürfnis sein, natürlich. Ich möchte mich für diese Fragen bedanken und ich möchte jetzt auch erstmal ein bisschen Ihnen das Wort geben, im Grunde genommen. Und vielleicht mal einige Reflexionen von Ihrer Seite sammeln. Und dann gucken, ob wir darüber in ein Gespräch kommen können oder ich zumindest darauf dann nochmal eingehen kann.
Ja, Ulf, vielen, vielen Dank für den Input. Ich fand es ganz spannend. Wir würden auch auf das Chatfenster jetzt umschalten. Ich sehe gleich eine Wortmeldung, genau. Eine zentrale Frage war auch, wie wir die Lernenden befähigen, diese Verantwortung zu übernehmen. Die schien mir als eine ganz spannende Frage. Ich würde jetzt auch Wie spreche ich das aus? Fontanelfa mal zu Wort bitten. Ja, ich habe freigegeben. Hallo? Sonst geht es auch über den Chat einzugeben. Wir können Sie jetzt gerade nicht hören. Oder vielleicht kannst du so lange kurz mal die Frage vielleicht darauf eingehen, wie befähigen wir Lernende, für diese Qualität Verantwortung zu übernehmen? Mir gefällt das mit dem Verantwortungsansatz sehr gut. Und deshalb klären wir, vielleicht kann Fortan Epsan seine Frage gerade im Chat eingeben, wenn es nicht per Audio geht.
Ich mache nochmal einen Versuch, jetzt werde ich auch nicht
Ah,
gehört.
ich höre was.
Nein.
Ich höre
Dann
was.
mache ich.
Können wir die
Ah
Frage
ja.
nochmal hören, bitte?
Ja, darf ich nochmal? Geht es
Ja,
jetzt?
jetzt ist
Und
besser,
ich
ja.
scheine mich nicht zu verstehen. Ja, gut. Deswegen, wenn der Betreffende, der Lernende, eine höhere Lernverantwortung hat, ist das wunderschön. Ich selbst bin jetzt schon Pensionär. Und da passt mir das wunderbar. Natürlich bin ich nicht daran interessiert, etwas zu lernen, was ich für nicht für unwichtig halte. Und deswegen meine eigene Lernverantwortung wunderbar. Nur, wenn ich ganz große Schwierigkeiten habe, das zu lernen, was andere Leute von mir wollen, eventuell weil es etwas ist, was ich für ethisch unverantwortlich halte, aber vielleicht auch aus anderen Gründen. Dann heißt diese Lernverantwortung ja, dass man mir sagt, du lernst nicht das Richtige und deswegen schmeißen wir dich raus. Du bist ungeeignet für unsere Gesellschaft. Du wirst ausgeschieden. Für unsere Gesellschaft war das, also bei Husak etwa, bei der, Entschuldigung, Dubček, in der Revolution 1968, bei dem Versuch, Tschechoslowakei, den Kommunismus zu verändern. Du wirst ausgeschieden, bist nicht mehr in der Partei, du darfst aber auch keinen Beruf mehr ausüben. Das ist ein Ausscheiden aus der Gesellschaft. Bei uns geschieht das nicht für die ganze Gesellschaft, sondern nur für den einzelnen Betrieb, für den einzelnen Arbeitsplatz. Wenn ich die Verantwortung habe, immer das zu können, was ich auf dem Arbeitsplatz machen soll, dann wird es sehr kritisch. Aber das war schon sehr viel gesagt, aber vielleicht lässt sich was mit anfangen.
Dankeschön. Natürlich lässt sich was mit anfangen. Ich möchte das sozusagen einfach auch mal als Ihre Meinung und Ihren Kommentar stehen lassen. Ich glaube, dass das aber gerade dadurch, und das verbindet sich mit der Frage, die die Claudia jetzt auch gerade vorher noch gestellt hat, dass wir Lernenden von Anfang an zu verstehen geben, dass sie für ihren Lernprozess auch Verantwortung tragen. Und nicht nur der Lehrende. Am Anfang ist es ja oft so, dass wir durch Schulen oder Berufsausbildungsinstitutionen lernen, dass nicht nur der Lehrende Verantwortung trägt für den Lernprozess. Ich glaube, dann können wir es schaffen, auch eine gewisse Mündigkeit, ein gewisses Verantwortungsgefühl für die eigene Situation zu unterstützen, die Entwicklung davon zu unterstützen. Und dann können sich, glaube ich, auch die von Ihnen angesprochenen eigenen Meinungsbildungen und die eigenen Fähigkeiten dazu, diese eigenen Meinungen auch gegen den Mainstream zu vertreten, überhaupt erst entwickeln. In der Hochschule kann man das natürlich ganz klar dadurch tun, dass man, wie es immer so schön heißt, nicht nur Lernenden und Studierenden, denen sozusagen die Problemstellung vorsetzt, die sie lösen sollen, sondern dass man sie zunächst mal überlegen lässt, was sind eigentlich in meinen Augen überhaupt Probleme? Wie definiere ich überhaupt Probleme? Und danach erst, wenn diese Probleme definiert sind und auch definiert ist, wieso ist dieses spezielle Problem eigentlich für mich persönlich relevant mit meiner Bildungsbiografie, mit meinem Kontext, meiner Situation, meiner Familie? Warum hake ich bei diesem Problem eigentlich ein? Wenn man danach erst anfängt, zusammen mit Studierenden und Lernenden im Allgemeinen eigentlich diese Probleme zu lösen. Wir haben in unserem Bildungssystem oftmals die Vorgehensweise, dass wir sagen, dies ist das Wissen, was du wissen musst. Oder, schon ein bisschen besser, dies ist das Problem, was du lösen musst. Und wir helfen dir dann dabei, wir begleiten dich. Der Lehrer wird zum Begleiter. Und meine Radikalisierung dieser These wäre jetzt vielleicht zu sagen, lasst uns doch mal anfangen, noch einen Schritt früher, lasst uns doch mal anfangen dabei, mit Schülerinnen und Schülern und Studierenden die Probleme zunächst mal zu thematisieren.
Ja, vielen Dank, Ulf. Ich warte noch auf weitere Fragen. Ein spannendes Thema, das ist ja genau die Kurve, die du eben hattest, war auch, dass die Lehrenden ihre Rolle da verändern. Bevor eine neue Frage kommt, vielleicht das Überbrücken. Ich finde es an der Uni immer sehr schwierig und merke, wie sehr die Lernenden aber auch gerne die Verantwortung beim Lehrenden lassen. Und wir hatten auf der GML-Tagung am Freitag die Diskussion, Rolf Schulmeister war dabei, mit Petra Grell, dass die Teilnehmer an Weiterbildungsveranstaltungen auch gerne dafür bezahlen, zum Beispiel getaktet zu werden und ein Stück die Verantwortung abgeben und dafür Geld bezahlen. Ja. Und für mich wäre jetzt wirklich die Frage, wie schaffen wir es, diese Verantwortung früh in die Hände der Lernenden zu geben? Ich warte auf weitere Fragen im Chat unten oder per Wortmeldung, gerne.
Also das ist für mich auch eine Frage, die ist ungelöst. Nicht ungelöst, aber das ist das, was in meinen Augen Professionalisierung oder Professionalität eigentlich im Lehrberuf eigentlich auch ausmacht. Die Fähigkeit, Menschen wirklich dort anzusprechen, wo sie eine Verbindung zu einem bestimmten Thema oder einem bestimmten Problem haben. Und ich weiß selber, weil ich selber auch viele versuche, so zu arbeiten in Lehrveranstaltungen, ich weiß selber, dass das nicht klappt. Ich weiß selber, dass Studierende die Universität nicht als den Ort der persönlichen Entwicklung wahrnehmen, sondern eher als den Ort der Wissensvermittlung und des Wissensaufsaugens oftmals. Also jetzt sozusagen, nichts ist schwarz und weiß im Leben und alles ist immer sozusagen auch vielfältig, aber tendenziell nehme ich das auch so wahr. Und ich weiß aber, dass es möglich ist, indem man wirklich auch stark und stur und stark, sag ich mal, die Studierenden aus dieser Verantwortung nicht herauslässt, dass es dann auch klappt, sie mehr und mehr dazu zu bringen und auch die Teilnehmer von Weiterbildungsveranstaltungen mehr und mehr dazu zu bringen, dass sie von sich heraus darüber nachdenken, wo bin ich eigentlich persönlich betroffen und berührt von diesem Thema und von sich aus ausgehen und dann den Lernprozess in die eigene Hand nehmen. Darum geht es ja letztendlich. Das ist wirklich eine Sache, die oftmals ein bisschen frustrierend ist, aber die dann auch umso zu höheren Begeisterung eigentlich auch führen kann, meiner Erfahrung nach. Aber ich gebe gerne zu, dass sozusagen es eine Schwierigkeit darstellt. Ja.
Ja,
ich schaue
vielen
mal in
Dank.
Den
ja,
Chat.
Gerne. Es gab noch die.
Hier gibt's einen, der mich.
Ja. Ich glaube, das geht ganz in deine Richtung, diese Beiträge momentan.
Genau.
So, nochmal. Ich habe gesehen, mein Mikro war nicht an. Auf eine Frage im Etherpad würde ich nochmal eingehen. Die hatte ich eingangs erwähnt. Wir sammeln trotzdem noch Fragen im Chat. Es gab die Frage, wenn der Lernende seinen Lernen planen muss und dann Benachteiligte genau diese Fähigkeit nicht haben, während manche, die eben Vorteile davon haben, das umso besser lernen können und die Verantwortung übernehmen, ob diese Benachteiligung nicht dazu führt, dass soziale Ungleichheit noch vergrößert wird, weil eben nicht alle so schnell lernen können, Verantwortung zu übernehmen. Das war eine der zentralen Fragen im Etherpad auch. Ulf, ich höre dich gerade nicht. Ulf, immer noch nicht? Bei mir war oben das Mikro durchgestrichen. Vielleicht guckst du gerade noch mal.
Ich aktiviere es nochmal.
Jetzt, ja,
Da habe ich
ja.
es wieder aktiviert. Okay, jetzt habe ich es wieder aktiviert. Entschuldigung. Also das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und danke für diese Frage an Teilnehmerinnen, die das aufgebracht haben. Ich glaube, dass sich die Konfiguration sozialer Ungleichheit in der Gesellschaft auch ändert tatsächlich, dass soziale Ungleichheit zunehmend mehr dadurch bestimmt ist, in wie gut ich sozusagen Teilhabe mir organisieren kann, über Lernen, über Wissensprozesse und weniger dadurch, zunehmend weniger, nicht weniger, aber zunehmend weniger dadurch, dass der pure materielle Aspekt sozusagen im Vordergrund steht. Also Wissen wird insofern zu einem Faktor, Bildung und Wissen wird insofern zu einem Faktor sozialer Ungleichheit, als dass diejenigen, die es einfach haben und gelernt haben, sich Wissen und Bildung sozusagen anzueignen, und das sagen ja auch OECD-Studien und werfen das sozusagen in Deutschland immer wieder vor, dass das ein Problem ist, dass die Schulen zu selektiv sind hinsichtlich der sozialen Herkunft und das nicht sozusagen ausgleichen. Also das Wissen sozusagen ein ganz, ganz wesentlicher Punkt dabei ist. Und ich glaube auch, dass das natürlich dazu führt, dass diejenigen, die im lebenslangen Lernprozess sehr, sehr gewandt sind, sehr, sehr gut lebenslange Lerner sind, die also informelles Lernen können, die ihre eigenen Lernfortschritte kontrollieren können, die darüber reflektieren können, wo sie stehen und was sie brauchen, was Ziele sein können, die Lernmethoden kennen und die Lernwerkzeuge kennen, die darin geschult sind zu lernen, dass diejenigen es viel, viel leichter haben, sich, was wir vorhin im bildungswissenschaftlichen Jargon Weltverfügung aneignen können, während die anderen das nicht können. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir an Schulen und Hochschulen aufhören, zukünftig den Prozess der Aneignung in den Vordergrund zu stellen. Aneignung von Themen, Stoff, Strukturen und den Prozess der Beteiligung, des eigenen Beteiligens am Lernprozess, in dem ich als Lernender schon am Thema mitarbeite, schon am Problem mitarbeite und nicht erst an der Lösung des Problems, sondern bereits vorher, damit ich lerne, Verantwortung zu übernehmen dafür, damit ich lerne, auch nach der Schule im lebenslangen Prozess sozusagen, in jeglicher Situation ja, ein Problem zu erkennen und dann eine Strategie zu finden, mir eine Handlungsmöglichkeit für dieses Problem anzueignen. Also ich würde dem voll zustimmen, was der Teilnehmer und Teilnehmerin da aufgebracht haben.
Jochen,
Und ich
ich will
möchte
dich
vielleicht auch
direkt zum
noch mal
Wort bitten.
eingehen auf eine Frage, die auch gestellt.
Wir hätten eine
Ah,
Wortmeldung
gut.
von Jochen, dann Volkmar und dann Andrea. Okay, also Jochen, leg ruhig los.
Hallo, ich starte mal einen Versuch. Ich hoffe, ich bin zu hören. Bin noch ein bisschen verschnupft, aber hallo Claudia,
Ja,
hallo
hallo.
Eve. Ich habe auf die Uhr geschaut und es gibt noch eine Frage, die ich unbedingt loswerden will. Und zwar, ich nehme jetzt mal die Position des radikalen Selbstlerners ein. Lebenslang Selbstlernen. Ich besuche Open Courses, ich treibe mich in Facebook rum, ich mache all das. Ich überlege gerade, wozu brauche ich den Qualitätsbegriff? Ganz kurz. Ulf.
Der Qualität, ja, ich versuche zu reflektieren, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Der Qualitätsbegriff, habe ich gesagt, ist in meinen Augen, individualisiert er sich im lebenslangen Lernprozess. Ein Qualitätsbegriff ist eigentlich die Reflexion davon, herauszufinden, was hilft mir am besten, am schnellsten und am meisten. Nicht einfach unkritisch alles in Anspruch zu nehmen, sondern gut darin zu sein, zu reflektieren, was nützt es mir, was hilft es mir.
Ja, ich hake vielleicht nochmal kurz nach. Qualität in formalen Lernprozessen begegnet uns so häufig in Form von Qualitätszertifikaten, in Zeugnissen, in Siegeln, in Normen. Wir erleben ja Qualität nicht an sich, sondern immer in einer Form, in der sie sich uns zeigt. Ich habe versucht, gerade das zu übertragen auf das informelle Lernen. Und da sind wir ja noch relativ am Anfang, denke ich. Du hast es gerade so in Richtung Selbstreflexion gebogen, was mir sehr gut gefällt. Ich denke, ein anderes Thema könnte ja auch sein, was könnte Qualität bedeuten, wenn man diese ganzen informellen Medien anschaut. Du hast vorhin diese Peer-to-Peer-Reviews angesprochen. Das ist ja auch noch ein großes Feld, wo wir, denke ich, auch noch relativ am Anfang stehen. Also was könnten da so Qualitätsprozesse sein, die vielleicht ein bisschen mehr sind als das zufällige, individuelle, sich selbst eine Qualität bestätigen. Ne? Punkt.
Ja, genau. Wir haben gerade in einem Projekt über User-Generated Content haben wir ein Qualitätshandbuch rausgegeben für User-Generated Content. Was eigentlich paradox ist, weil User-Generated Content ist ja genau das, sozusagen Lernende entwickeln ihren eigenen Content. Und wer soll da jetzt die Qualität bestimmen? Und wir haben halt gesagt, es gibt die Ebene der Lernenden zunächst mal. Und da kann ein Lernender seinen Content entwickeln und er kann den über Selbstreflexion verbessern vielleicht. Er kann jetzt aber auch zu anderen Lernenden gehen und die um ihre Einschätzung bitten dazu in einem Peer Review oder einem einer Reflexion, einer Peer-Reflexion. Dann gibt es auf der zweiten Ebene die Ebene der Lehrenden. Die haben eine ganz, ganz andere Qualitätsbrille auf, als die Lernenden das vielleicht haben. Und wenn die Lehrenden mit ihrer Qualitätsbrille in den Dialog kommen mit den Lernenden, mit ihren Maßstäben, ich glaube, das ist etwas, was wir in den wenigsten Fällen, sozusagen der Austausch über die unterschiedlichen Qualitätsmaßstäbe, in den wenigsten Fällen wirklich forcieren oder auch anbieten in unseren Lehrveranstaltungen. Ich glaube, das ist etwas, wo sich ein subjektiver Qualitätsbegriff, ein individueller subjektiver Qualitätsbegriff dann, wo der dann ermöglicht wird und wo der auch in einen Lehrprozess eingebunden werden kann. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde.
Ich würde jetzt die nächste Wortmeldung mal aufrufen. Volkmar hat sich gemeldet.
Ja, gerne. Hallo. Ich würde ganz gerne anschließen, letztlich an die Frage von Jochen. Ulf Ehlers hat ja auch Erfahrung mit dem Thema E-Portfolio. Mich würde einfach mal der Stand der Dinge im Grunde genommen interessieren. Wir wissen, dass dieses Instrument sehr gut geeignet ist, um Qualitätssicherung zu betreiben oder Qualitätsdarstellung im lebenslangen Lernen. Aber warum, ich hatte die Frage auch im Chat schon gestellt, ist eigentlich die Verbreitung so gering, fehlt die Akzeptanz, das Verständnis dafür, was man damit darüber hinaus noch machen kann. Man kann ja nicht nur damit Qualität dokumentieren und sichern, man kann durch die Selbstreflexion lernen und so weiter und so weiter. Also ich hätte ein kurzes Statement gerne zum Thema E-Portfolio. Ist es angekommen?
Ja, es ist alles angekommen. Der Grund dafür ist meines Erachtens der, dass die Verwendung von E-Portfolios zum Zwecke von der Reflexion der Lehrleistung, ist ein großes Rauschen jetzt in der Leitung, vielleicht müsste Volkmar Langer das Mikro mal ausstellen. Jetzt ist es besser. Also dass der für die Verwendung von E-Portfolios zur Reflexion und auch zur Bewertung von Kompetenzen im Lernprozess letztlich ein komplett anderes Lernkonzept und Lehrkonzept nach sich zieht. Man muss kompetenzorientiert lehren, um E-Portfolios auch sinnvoll einzusetzen für seine Lernenden. Und das ist nicht so leicht. Da haben wir noch nicht so viel Erfahrung. Von der technischen Seite her, jetzt sehe ich hier gerade im Chat sozusagen die unterschiedlichen Technologien, die da benutzt werden können, ist das Thema schon weit fortgeschritten eigentlich. Es gibt gute Lösungen, wie hier im Chat auch aufgeführt. Von der Einbettung der sozusagen der Seite, wo es darum geht, wie gut können Lernende und Lehrende heutzutage an Hochschulen und an Schulen das kompetenzorientierte Lehren das kompetenzorientierte Lernkonzept eigentlich in ihre Veranstaltung einbetten. Da hakt es noch sehr, sehr stark. An meiner eigenen Universität sozusagen hakt es alleine schon daran, dass wir Klausuren schreiben müssen, um Noten zu vergeben und E-Portfolios da gar nicht auf dem Schirm sind. Also es gibt sozusagen diese Barrieren, und das sind meines Erachtens auch die Barrieren, zu die eben das Ganze ein bisschen bremsen. Und natürlich ist auch was ganz Neues. Also das muss man auch sehen, es ist relativ jung im Grunde genommen.
Darf ich dazu noch mal ganz kurz?
Aber ganz kurz, weil die Andrea hat noch eine Frage, es ist 18 Uhr. Wenn wir danach die Andrea gleich dran nehmen könnten, Ulf, und dann würden wir die beiden Fragen direkt hintereinander nehmen. Ja?
Sehr schön. Danke. Die Perspektive war ja jetzt wieder typisch formelles Lernen. Wenn man das jetzt mal aus der anderen Perspektive sieht, nämlich informelles Lernen damit zu dokumentieren, dann findet da ja auch keine Akzeptanz in dem Sinne statt, wie ich habe es verglichen mit Blogschreiben beispielsweise, was ja schon viele Lerner auch machen. Die schreiben ihren Blog und dokumentieren im Grunde genommen dadurch ja ihren Lernprozess. Und diese Perspektive fehlt mir. Sie sind jetzt an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg, da ist das eigentlich wunderbar, da wird ganz viel informell in der Praxis gelernt. Ja, da könnte man das auch wunderbar einsetzen, nicht? Ich glaube schon, dass es auch noch an der Technik an einigen Stellen ganz dramatisch hapert, alleine wenn es um das Thema Portabilität geht. Also noch ganz kurz vielleicht ein Statement dazu. Danke.
Andrea, ja, also, noch dabei, dann die Frage gleich aufnehmen.
Ich glaube, das Thema.
Ulf, dann antwort ruhig mal. Und als letztes dann die Frage von der Andrea.
Okay. Rein. Ja, also danke für die Frage. Ich glaube, dass es so ist, dass wir sagen können, die Nutzung von Technologie, um Reflexion auf informeller Ebene durchzuführen, die ist schon sehr, sehr stark akzeptiert tatsächlich. Es gibt wahnsinnig viele Blogs und es gibt viele, viele Beiträge in Twitter, in sozialen Netzwerken und Gruppen. Das Problem ist, glaube ich, dass Institutionen oftmals Schwierigkeiten haben, diese Formen sinnvoll für sich zu integrieren und nutzbar zu machen. Und das sozusagen würde wahrscheinlich jetzt auch nicht nur in meiner neuen Hochschule, aber in vielen, vielen Hochschulen eigentlich auch die Aufgabe sein. Und ich weiß beispielsweise an der Uni Frankfurt, das schon sozusagen sehr, sehr stark angegangen ist. Ein Thema einfach, wie können wir als Institution mit all unseren Zwängen und unseren Regeln die informellen Elemente aufnehmen und nutzbar machen? Das ist, glaube ich, das Thema, was ich jetzt sozusagen als Gegenfrage zurückspiegel. Entschuldigung, dass ich keine bessere Antwort habe.
Vielen Dank, Andrea. Ist die Wortmeldung noch akut? Dann würden wir die als letzte noch dran nehmen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob sie noch da ist, Andrea Brücken. Ansonsten würde ich dich, Ulf, bitten, mal zu einem Abschlussstatement zu kommen. Sonst müssen wir die Frage noch danach bearbeiten. Ja. Aber ich würde gerne ein bisschen die Uhrzeit einhalten. Ulf, ich übergebe wieder an dich.
Ja, gut, also ein Abschlussstatement. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken bei allen, die hier sind, zugehört haben, sich aktiv beteiligt haben und bei Claudia und allen anderen auch, die letztendlich dann auch mit Claudia zusammen diesen Open Course natürlich durchführen. Ich finde, das waren ganz, ganz spannende Fragen, auch im Vorfeld, die hier aufgekommen sind. Ich glaube, dass das Thema lebenslanges Lernen und die Befähigung dazu zukünftig eine immer größere Rolle spielen wird. Ich glaube, dass auch innerhalb unserer Bildungsinstitutionen die Befähigung der Teilnehmer an Bildungsprozessen, die in unseren Bildungsinstitutionen sind, zum lebenslangen Lernprozess eine immer größere Rolle spielen wird. Und ich glaube auch, dass unsere Bildungsinstitutionen, also beispielsweise die Hochschulen, sich dahingehend wandeln werden, dass sie auf Dauer Begleiterinnen und Begleiter der Absolventen werden. Dass Absolventen nicht nur den Abschluss machen, sondern dass sie auch die Möglichkeit bekommen, über wissenschaftliche Weiterbildungsangebote und Ähnliches immer wieder zurückzukommen zur Hochschule und sich weiter zu bilden. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Aufgabe und eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Und daher werden wir mit dem Thema noch weiter zu tun haben. Herzlichen Dank für Ihre Begeisterung dafür.
Vielen Dank, Ulf. Die Andrea haben wir wohl nicht gehört. Ich schlage vor, wir werden es auf jeden Fall im Blog beantworten, die Frage. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich fand es auch spannend. Ich hoffe, dass wir ein bisschen auf die Fragen eingegangen sind. Danke, dass du die aufgegriffen hast. Ich denke, es geht weiter. Wir können gerne im Etherpad noch weiter sammeln und wir informieren auch weiter. E-Portfolio ist definitiv ein großes Thema, mit dem wir uns befassen. Ich hatte noch vergessen, der Ulf Ehlers ist auch Vorstandsvorsitzender GMW, die Mitveranstalter ist. Und großes Lob nochmal an David Weiss. Er hat Urlaub und ist in seinem Urlaub hier, um die Technik zu stemmen. An beiden dickes Danke und viel Lob. Und danke an alle Teilnehmer für das Sammeln vorher. Ich würde noch gerne erinnern an den Fragebogen, den wir gerne noch bis nächsten Sonntagabend laufen haben. Ich denke, die Ergebnisse sind für alle spannend. Wir hoffen, im Laufe des Montags die Ergebnisse ins Netz zu stellen. Und ab sofort offen sind natürlich auch offene Diskussionen in Blogs und Twitter über das Format. Das werden wir in der nächsten Session auswerten. Gut, dann vielen Dank an alle. Danke Ulf, danke David, danke an alle Teilnehmer, die sich so eingebracht haben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.